Die EWF, Energie Waldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Der Podcast mit Lars Kors. Hallo zusammen, eine neue Folge unserer Podcast-Lokalradioshow ist da. Wie immer mit vielen Menschen aus der Gemeinde Diemelsee, die hier leben oder arbeiten, mit ihren Geschichten, Erfahrungen und Ideen. Und darum geht's. Wir stellen in dieser Folge gleich zwei Menschen vor, die sich erst seit kurzem beruflich in der Gemeinde Diemelsee engagieren. Wie Brigitte Saure. Sie ist die Gemeindepflegerin.
Meine Hauptaufgabe ist es, den Menschen durch Gespräche einfach Aufmerksamkeit zu schenken. Und Ziel ist es, die Menschen zu unterstützen, so lange wie möglich im gewohnten Umfeld zu bleiben und gleichzeitig sozial integriert zu bleiben.
Wie das im Alltag aussieht, das hören wir von Brigitte Saure im Laufe dieses Podcasts. Im Einsatz. Es geht um das spannende Thema, wie es gelingen kann, dass Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren der Gemeinde ab einem gewissen Alter in die aktive Wehr wechseln.
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Also erstmal in die Jugendfeuerwehr Leute zu kriegen, ist das eine. Dann sie dabei zu halten, das andere. Das läuft doch ganz gut. Aber dann wirklich die Motivation auch noch zu kriegen, nämlich einen doch sehr langen Lehrgang, nämlich der allererste, der in über 4 Wochen geht, zu machen, ist gar nicht so einfach. Aber man kann sie mit ein paar Tipps und Tricks und nachher mit Blaulichtfahrten und Ähnlichem dann doch sehr motivieren und dann klappt das auch, so einen Lehrgang auf sich zu nehmen.
Tipps und Tricks von einem, der sich in der Jugendarbeit der Feuerwehren sehr gut auskennt, nämlich von David Biederbick von der Ortsfeuerwehr Ottlar der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Außerdem wird uns Sarah Behle aus der gleichen Ortsfeuerwehr erzählen, wie eine solche Ausbildung zur ehrenamtlichen Feuerwehrfrau aussieht. Die hat sie nämlich seit kurzem hinter sich. E-Mobilität liegt im Trend. Gut, diese Erkenntnis ist nicht neu. Neu hingegen wird für viele Hörer das Angebot sein, das die EWF in Sachen E-Mobilität vorhält. Das fängt ja schon bei den Ladestationen an. EWF-Mann Daniel Kinzel.
Erstmal nur 4, die 5. kam 2015 dazu. Ja, in den letzten 2 Jahren haben wir es dann erweitert von 10 Ladepunkten auf insgesamt 70 im gesamten Landkreis. Also die letzten 2 Jahre haben wir dann deutlich ausgebaut.
Mehr im Verlauf des Podcasts von Daniel Kinzel und seinem Kollegen Marc Plassmann von der EWF. Ein Juwel zu neuem Leben erwecken. Das Juwel in diesem Fall ist das Kloster Flechtdorf. Und dass diesen Gebäuden neues Leben eingehaucht wird, darum kümmert sich der Förderverein Kloster Flechtdorf. Dessen erste Vorsitzende Sabine Tepel-Herrendorf.
Das erste Mal, wo wir den Verein gegründet haben, vor 15 Jahren, dann hat man mal so rumgeguckt, aber man hatte keine Vorstellung davon, was das so für ein Juwel mal wird. Das war halt ein Gebäude, wo man wusste, okay, da haben früher mal so Mönche gelebt und gewohnt, aber das war dann mal so, mal in den Hof gucken, mal so gucken, wie es hier so aussieht. Man war halt neugierig.
Und was haben Sie gedacht?
Lässt sich vielleicht was raus machen?
Sie hat es aber nicht nur gedacht, sondern auch mit vielen Gleichgesinnten aus dem Verein Ideen entwickelt und realisiert. Unter anderem auch mit ihrem Stellvertreter Uli Fass-Gerold. Was das Kloster alles zu bieten hat und vielleicht auch irgendwann zu bieten haben wird, das werden wir von den beiden erfahren. Geschick und Verstand sind alles. Der Mann, der das sagt und danach handelt, heißt Arno Rasmus. In unserer Reihe einer von uns bei Rode stellen wir den Einkäufer vor.
Mit dafür sind wir im Einkauf verantwortlich, dass draußen auch halt läuft.
So sieht's nämlich aus. Und beruflicher Neuanfang für Franz Josef Schäfer. Er ist der Neue im Team des Bauhofs der Gemeinde Diemelsee.
Schönster mein Beruf. Abwechslungsreich, sehr interessant. Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Hat viel mit körperlich schwerer Arbeit und auch nicht so schwerer Arbeit zu tun.
Ja, von allem was dabei. Und was gibt's Neues aus dem Rathaus der Gemeinde Diemelsee? Damit beschäftigen wir uns jetzt. Häufiger haben wir ja schon im Podcast bei uns am Diemelsee über das Thema Bauplätze in der Gemeinde gesprochen. Der Bedarf ist ja nun mal da und auch groß. Und das Gute, die Planungen konzentrieren sich nicht nur auf Adorf. Hier bietet die Gemeinde zwar auch 2 Bauplätze im Dalienweg an, aber Bürgermeister Volker Becker ist ganz wichtig, dass das Bauland gut verteilt ist. So stehen Bauplätze zudem in Sudeck, in Flechtdorf, Schweinsbühl, Fassbeck, Wirmichhausen und in Redeke zur Auswahl. bleiben wir mal bei denen in Rehnecke. Was hier auf Häuslebauer wartet, erzählt uns Volker Becker.
Ja, im Rahmen der Dorfentwicklung versuchen wir natürlich auch die Struktur im Ort zu stärken und auch dort vielleicht Bauland vorzuhalten. Und deshalb haben wir auf Anregung des Ortsbeirates in Rehnecke den Hof Brühne erworben. Das sind knapp 5000 Quadratmeter gewesen. Haben hier einiges abgerissen, was die Scheunenbereiche betrifft, und haben jetzt hier drei neue Bauplätze entstehen lassen.
Nun gab es ja auf diesem Gelände auch ein Wohnhaus.
Das alte Wohngebäude ist stehen geblieben. Das war auch Voraussetzung von der Denkmalpflege und von dem Geldgeber, weil das Projekt über die Dorfentwicklung gefördert wurde. Und das wurde inzwischen schon veräußert und eine junge Familie ist dort dabei, derzeit zu sanieren.
Okay, kommen wir zu den Grundstücken in Rehnecke. Was lässt sich denn über diese sagen?
Die sind von 1008 Quadratmeter über 1090 Quadratmeter bis hin zu 1200 Quadratmetern, also drei Stück. Und die sind voll erschlossen, also Kanal, Wasser und Straße ist in der Nähe vorhanden. Und je nachdem, wo das Haus dann hinkommt, da muss dann auch der Hausanschluss für Wasser und so weiter verlegt werden.
Ein Ass hat Volker Becker für alle Interessierten noch im Ärmel hier in Rehnecke.
Die Plätze können hier wirklich zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Das hängt auch mit der Förderung aus der Dorfentwicklung zusammen. Für 24,58 € pro Quadratmeter kann man hier voll erschlossenes Bauland erwerben.
Mittendrin in Rehnecke.
Rehnecke ist ein schöner, natürlicher Ort mit viel landwirtschaftlicher Struktur. Wir haben da sehr viele Betriebe, aber ein sehr gut funktionierendes Vereinsleben. Man hat gute, schnelle Anbindungen zum Ortsteil Adorf zum Beispiel, wo der Kindergarten und andere Infrastruktur ist, wie Lebensmittel, Ärzteversorgung und so weiter. Also jederzeit gerne sind alle eingeladen, nach Rehnecke zu kommen und dort was zu kaufen und auch dort zu bauen.
Frei nach dem Motto?
Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn jetzt morgen jemand sich meldet, sagt, ich will das Grundstück haben, dann kriegt er das auch.
Dann wissen wir Bescheid. Die kompletten Grundstücksplanungen, nicht nur aus Rehnecke, auch natürlich aus den anderen Dörfern, sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden unter gemeinde-diemelsee.de/Baugebiete.
Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn jetzt morgen jemand sich meldet, sagt, ich will das Grundstück haben, dann kriegt er das auch.
Allerdings, wenn einer nun meint, er sei sehr gewieft, indem er nämlich eines der Grundstücke kauft und dann erstmal brach liegen lässt, um später es den Kindern weitergeben zu können, der liegt falsch. Das wird nämlich nicht funktionieren, so der Bürgermeister.
Wir haben eine Bauverpflichtung von 3 Jahren. Innerhalb dieser Zeit sollte dann auch gebaut werden. Also jetzt eine spanische Finca würde da nicht funktionieren. Also das Bauen auf dem Land muss schon so der Umgebung angepasst sein.
Damit der Charme des Dorfes auch erhalten bleibt.
Genau, das ist richtig.
Dann wissen wir Bescheid. Die kompletten Grundstücksplanungen, nicht nur aus Rehnecke, auch natürlich aus den anderen Dörfern, sind auf der Homepage der Gemeinde zu finden unter gemeinde-diemelsee.de/Baugebiete. Dass die Gästezahlen am Ende des Jahres stimmen müssen, also gut aussehen sollen, darauf achten Diemelsee und Willingen natürlich gleichermaßen. Nun könnte man ja annehmen, die beiden touristischen Ziele sind sich aus Wettbewerbsgründen nicht sonderlich grün. Ist aber überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Beide Gemeinden schauen nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Diemelsees Bürgermeister Volker Becker erklärt uns jetzt mal, wie diese Idee entstand.
Wir alle wissen ja, dass es den Kommunen nicht immer gut geht. Und Willingen und Diemelsee haben ja auch in den vergangenen Jahren sehr viel investiert. Aber die Steuereinnahmen und so weiter sind überall rückläufig. Deshalb haben wir uns überlegt, was können wir machen, was jetzt nicht gerade den Bürger unbedingt belastet. Und deshalb gehen wir jetzt den Weg, wir wollen einfach mal einen Studienauftrag geben, um zu untersuchen, wo und in welchem Umfang eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen Diemelsee und Willingen möglich ist. Wo ist sinnvoll, wo kann ich Synergien erzielen durch Kosteneinsparungen, durch andere Effekte, die einfach da sein können, oder wo ist es vielleicht im Ergebnis dann nicht möglich?
Na, dann nehmen wir doch mal ein Beispiel der möglichen Zusammenarbeit. Wie sieht es denn beim Winterdienst aus?
Winterdienst hört sich erstmal gut an. Jetzt könnte man sagen, okay, Diemelsee übernimmt den Winterdienst auch für Willingen. Jeder weiß, wenn es schneit, schneit es in Willingen wahrscheinlich etwas früher als in Diemelsee. Das heißt, dort müsste zuerst in Willingen geräumt werden und danach dann in Diemelsee, wird nicht so funktionieren. Aber wenn man es das Feuerwehrwesen zum Beispiel nimmt, da könnte man zum Beispiel eine gemeinsame Beschaffung machen, die wir auch schon mal vorgenommen haben. Jetzt für ein neues Feuerwehrfahrzeug, TSFW zum Beispiel, oder auch andere Dinge. Aber das sollte die Studie dann im Ergebnis ausarbeiten, wo und in welchem Umfang was möglich ist.
Da stehen wir also noch ganz am Anfang.
Das Projekt kommt aber nur zustande, weil das Land Hessen auch hier eine Förderung gibt. sodass die Gemeinde Diemelsee und die Gemeinde Willingen auch hier eigenanteilmäßig nichts zu leisten haben, sondern wir sind dann später für die Umsetzung verantwortlich. Das Land Hessen hat auch Interesse daran, dass man hier solche Strukturen mal überprüft und schaut wirklich über den Tellerrand hinaus. Und wir sehen hier schon Synergien, die neben dem Bauhof oder neben der Verwaltung oder neben dem Fremdenverkehr, Tourismus, wo wir schon vieles gemeinsam machen, dann auch noch umgesetzt werden kann.
Vielen Dank, Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Bevor wir jetzt in diese Folge unserer Podcast-Lokalradio-Show starten, möchten wir dem aus den Niederlanden stammenden Heringhäuser René Broos danken. Danken für eine wirklich tolle Idee, die er Mitte Juni hier in der Gemeinde umsetzte. Diesem Mann ging nämlich Folgendes durch den Kopf.
Ich denke jeden Tag an Ukraine und ich habe gesagt, was kann ich machen? Ich kann nicht so Geld geben, ich habe auch nicht so viel. Aber wenn wir einen Benefit organisieren, denke ich, dass auch viele Leute mit gutem Gefühl für die Ukraine das schön finden.
Die Idee, ein Benefizkonzert hier bei uns in der Gemeinde Diemelsee zu veranstalten, dessen Erlös wiederum Menschen in der Ukraine zugutekommt, nahm immer mehr Formen an. Also musste erst einmal geklärt werden, welche Musik soll es denn geben? Da kam René Broos eine alte Platte zwischen die Finger.
Das waren die erste, das
waren
noch keine CD, das
waren noch Vinyl. Musik von Opsound, einer Beatband aus Broos Heimat, aus der niederländischen Gemeinde Roosendaal an der belgischen Grenze. Die Band hatte alle Hits drauf, also die aus den 60ern.
Die Beatles, Shadows, diese Musik ein bisschen.
Bei René Broos wurden Erinnerungen an seine Jugend wach.
Die Band kenne ich gerade richtig lange, wann ich jung war, 15, 16 Jahre alt. Das war die Band. Die Band war jeden Samstagabend in einer Festsaal an die andere Seite von der Kirche. So, für uns waren die Samstagabend immer die Spaß.
Opsound hat er über die Jahrzehnte nie aus den Augen verloren.
Die sind in 64 angefangen, haben gespielt bis 69 und dann haben die in 2014 sind die alle beieinander gekommen in eine Kneipe und da haben gesagt, aber wir spielen noch zu Hause alle. Warum fangen wir nicht wieder an?
Opsound spielen wieder. Inzwischen natürlich etwas reifer.
Die Leadgitarre, die Mann ist 72. Die Rhythmgitarre, die Mann ist 71. Dann hast du die Bassgitarre, die Mann ist 70. Und die Drums ist 73.
Aber die Jungs sind fit wie ein Turnschuh. Und so wurde für René Broos auch ein Jugendtraum wahr. Er engagierte seine Lieblingsband Opsound für das Benefizkonzert in der Linde in Adorf. Das Lokal hat ja einen wunderbaren Saal mit Bühne, der sich für so eine musikalische Zeitreise zurück in die 60er wirklich ideal eignet.
Dann hat er gesagt, du bist noch nicht im Ausland gewesen. Bitte, was findest du, die verrückte Idee, dass du zu Sauerland kommst? Ja, dann hat er gesagt, oh, dann gehen wir international.
So kam es am 18. Juni zum ersten Auslandsgastspiel der niederländischen Band Opsound im Upland. Wie gesagt, in Bernd Beckers Linde in Adorf. Die Herren verzichteten auf ihre Gage und begeisterten ihr Publikum.
Leute von 40, 50, 60, 70 Jahre alt, die kommen dann. Und das ist die Erinnerung an die 60er Jahre. Für viele Leute war das auch schön.
1.302,27 € kamen zusammen. Diesen Betrag konnte René Broos aus Heringhausen dem Verein Humanitäre Hilfe aus Korbach übergeben. Geld, das nun Menschen in der Ukraine helfen wird. Ein großes Dankeschön an René Broos. Gerade wenn es um Hilfsangebote geht, die die Bewältigung des Alltags doch erheblich erleichtern können, ist diese Frau seit April in der Gemeinde Diemelsee die Ansprechpartnerin. Brigitte Saure, 59, gelernte Krankenschwester, verheiratet, Mutter zweier erwachsener Töchter. Sie ist die Gemeindepflegerin. Auch wenn in der Berufsbezeichnung der Begriff Pflege auftaucht, so weist Brigitte Saure darauf hin.
Nein, ich bin nicht vergleichbar mit einem Pflegedienst. Ich mache keine Pflege draußen. Wir haben lediglich eine Verweis- und Lotsenfunktion.
Das heißt?
Wir können schauen, wo es Bedarf, und dann können wir versuchen zu vermitteln. Können einen Pflegedienst vermitteln oder können auch Pflege generell vermitteln.
Es geht also um Unterstützungsangebote vor Ort.
Eine Gemeindepflegerin ist vorsorgend und schützend vor Ort, nimmt Kontakt mit älteren Menschen auf, aber auch mit Jüngeren, die Pflegebedarf haben und sich allein vielleicht nicht mehr versorgen können oder einfach Hilfe benötigen.
Und Brigitte Saure hat jede Menge zu bieten.
Ich höre älteren Menschen zu, auch Jüngeren, nehme Bedürfnisse und Sorgen ernst, überlege mit ihnen gemeinsam Lösungen für alle täglichen Probleme zu finden, vermittle, wenn nötig, möglich die gewünschten Unterstützungen, je nach individuellen Bedarf. Suche den Pflegestützpunkt auf, suche Pflegedienste, suche den Hauswirtschaftsdienst, soziale Teilhabe, bin als Vermittler zu Vereinen und zu kirchlichen Angeboten zuständig.
Ich sage ja, jede Menge, wobei...
Meine Hauptaufgabe ist es, den Menschen durch Gespräche einfach Aufmerksamkeit zu schenken. Und Ziel ist es, die Menschen zu unterstützen, so lange wie möglich im gewohnten Umfeld zu bleiben und gleichzeitig sozial integriert zu bleiben.
Das ist doch genau das, was sich jeder von uns wünscht.
Ich kann Zeit schenken. Ich habe Zeit. Das ist so auch angedacht, dass ich einfach Zeit für Gespräche habe und mir die Zeit auch nehmen kann. Wenn ich mal 1-2 Stunden da sitze und mit dem Menschen einen Kaffee trinke, ist das vollkommen in Ordnung und dabei seine ganzen Sorgen mir anhöre und dann vielleicht auch immer mal ein bisschen was einwerfe oder ihm sage, vielleicht möchtest du ja doch mal zum Seniorencafé gehen oder mal in ein Trauercafé. Falls jemand vielleicht gerade in der Trauerarbeit ist, kann ich ihm das anbieten, kann Vermittlungen schaffen, dass er dahin geht.
Und über diese Zeit, die Brigitte Saure schenkt, Anregungen gibt oder nach den besten Lösungen für ganz individuelle Lebenslagen sucht, erfährt sie eine große Wertschätzung.
Ja, auf jeden Fall. Weil genau das war es, was ich in meinem Beruf so nicht mehr hatte, die Zeit für die Menschen. Es ging alles nur nach der Zeit und hau ruck und schnell, schnell, schnell. Und je mehr Patienten, desto besser. Und hier ist es jetzt besser, mehr Zeit, auch wenn es weniger Menschen sind, die man versorgt, aber mehr Zeit zu haben und einfach gut zu versorgen.
Allerdings, damit Brigitte Saure in ihrer Funktion als Gemeindepflegerin unterstützen kann, müssen die Betroffenen selbst oder deren Angehörige zunächst den ersten Schritt unternehmen. Denn
ich kann nicht einfach so an die Türen klopfen. Ich muss gebeten werden, ich muss angerufen werden von Angehörigen oder dem Patienten selbst. Und der muss zu mir sagen, ich brauche Hilfe da und da. Und dann versuche ich hinzugehen, habe Zeit, mich mit ihm zu unterhalten, ein Gespräch zu suchen und dann auch den nötigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.
Also keine falsche Scheu und einfach den telefonischen Kontakt suchen.
Von 8 bis 16 Uhr sind wir auf jeden Fall da, von Montag bis Freitag. Und wenn wir mal nicht erreichbar sind übers Telefon, weil wir ja bei Kunden sind und da nicht unbedingt das Telefon dann auch anhaben, rufen wir auf jeden Fall zurück. Auch wenn Sie am Wochenende anrufen, rufen wir spätestens am Montag zurück.
Die Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe, also in der Inhaltsübersicht des Podcasts. Brigitte Saure ist im Auftrag des Landkreises Waldeck-Frankenberg und des Landes Hessen im Einsatz. Der für die Betroffenen positive Effekt dabei?
Der Spaß kostet sie gar nichts. Wir arbeiten frei und unabhängig und sind einfach wirklich nur eine Beratungs- und Lotsenfunktion.
Das ist gut. Auch wenn sich Brigitte Saures Büro im Adorfer Rathaus befindet, nur für die Gemeinde Diemelsee ist sie leider nicht zuständig.
Nein, ich bin für Willingen, Diemelsee, Korbach und Lichtenfels zuständig.
Ein Riesengebiet.
Ja, der Kreis Waldeck-Frankenberg ist aufgeteilt in 4 Quadranten. Wir sind mit 4 Kolleginnen und jeder hat 40.000 Schäfchen zu betreuen, die ja Gott sei Dank nicht alle betreuungspflichtig sind.
Da ist sie viel auf Achse.
Wenn ich von Willingen bis Dalwigstal fahre, dann sind schon mal 1 Stunde, 1,5 rum. Und dann noch das Gespräch ist der Vormittag auch gelaufen oder der Nachmittag. Also 70, 80 Kilometer am Tag fahre ich locker.
Die Fahrzeiten zwischen den Menschen, die sie besucht, sind doch ideal, um das Gehörte und Erlebte noch einmal auf sich wirken zu lassen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Die Fahrten zwischendurch sind ganz gut zum Verarbeiten. Anschließend steht aber immer noch eine Dokumentation an, weil das ist ja noch ein Projekt vom Land Hessen. Für ein Jahr erstmal nur sind wir ja eingestellt. Das Land Hessen will natürlich auch eine Dokumentation haben. Und dann verarbeite ich den Fall im Prinzip mit der Dokumentation, die ich dann hier im Büro mache, noch nach. Und dann mache ich mir noch mal Gedanken dazu. Und wir arbeiten ja auch nachhaltig. Es ist nicht so, dass ich einmal jetzt da gewesen bin. Ich werde noch ein 2. oder 3. Mal vielleicht hinfahren, wenn es gewünscht ist. Auf jeden Fall aber noch mal anrufen und nachfragen. Sind meine Versorgungsangebote angenommen worden? Hat es was gebracht oder können wir noch was nachbessern?
Brigitte Saure, eine Frau, die mit beiden Beinen fest im Leben steht, mit einem großen Herzen und ganz viel Sachverstand, erkennt nicht nur Problemlagen bei Menschen, sondern ist auch in der Lage, bereits im Vorfeld von Erkrankungen oder einer bevorstehenden Pflegebedürftigkeit den Bedarf zu ermitteln, um rechtzeitig erforderliche Hilfe zu organisieren.
Ich freue mich auf diesen Beruf und bin richtig stolz, dass ich das geschafft habe, hier zu sein und hier zu sitzen und diesen Beruf jetzt ausüben darf.
Bis Mitte Juli musste die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee zu 40 Einsätzen ausrücken. Das sind im Schnitt um die 6 Alarmierungen Monat für Monat. Darunter schwere Unfälle, kleinere Brände, gelegentlich eine Ölspur auf der Straße, die beseitigt werden muss, aber auch ein Einsatz unter diesen 40, der den Feuerwehrfrauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Dieser Einsatz ist noch gar nicht so lange her. 24. Juni, früher Abend. Auf einem Campingplatz in Heringhausen kommt es zu einer gewaltigen Explosion in einem Wohnwagen. Dieser steht sofort in Flammen, darin befindet sich zu dem Zeitpunkt ein 32-jähriger Mann. Er leidet schwere Brandverletzungen. Da die Wohnwagen auf dem Campingplatz nah beisammen stehen, fangen weitere Feuer. 17.17 Uhr löst die Leitstelle der Feuerwehr Alarm aus. Großalarm für die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee, die dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Willingen unterstützt wird. Rettungskräfte kümmern sich um das Brandopfer, das mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wird. Als die ersten Einsatzfahrzeuge den Campingplatz erreichen, stehen bereits 7 Wohnwagen in Flammen. Nun sind Löschfahrzeuge mit großen Wassertanks ausgestattet, aber diese Wasservorräte reichten bei weitem nicht aus. Wie die Feuerwehr vorging, beschreibt Jens Figge, Sprecher der Feuerwehr Diemelsee.
Es wurde Wasser aus dem Diemelsee entnommen. Die Hauptaufgabe bestand erstmal darin, neben des eigentlichen Löschen des Brandes auch die umliegenden Wohnwagen bzw. auch das Versorgungsgebäude des Campingplatzes vor der Wärmestrahlung zu schützen. Das heißt, es wurde heruntergekühlt, dann natürlich auch der Löschangriff auf die brennenden Wohnwagen, um das Feuer zu löschen.
Der Brand, so viel steht fest, ist durch eine Gasflasche ausgelöst worden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Feuer ausbrach, nachdem der 32-Jährige in dem Wohnwagen an dieser Gasflasche hantiert hatte. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die 7 Wohnwagen wurden komplett zerstört. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee war mit einem Großaufgebot vor Ort. Jens Figge.
Insgesamt war die Feuerwehr in Diemelsee und Willingen mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem war die Polizei, Rettungsdienst und die Notfallseelsorge noch an der Einsatzstelle eingesetzt.
Bei Facebook und Instagram werden Sie stets über alle Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee informiert. Einfach mal vorbeischauen. Apropos vorbeischauen, viele Kinder und Jugendliche haben ja einen Traum. Sie möchten zur Feuerwehr. Nun, hier in der Gemeinde Diemelsee kann dieser Traum ja durchaus Wirklichkeit werden. Der Weg führt tatsächlich übers Vorbeischauen bei der Kinder- oder auch bei der Jugendfeuerwehr. Ja, und wie geht's dann weiter? Darüber reden wir jetzt. Irgendwann stellt sich in der Jugendfeuerwehr jedem Mädchen, jedem Jungen die Frage, werde ich Teil der aktiven Truppe, die auch im Einsatzfall ausrückt? Wird diese Frage wie bei vielen mit einem klaren Ja beantwortet, dann heißt es ja zunächst einmal büffeln. Aber so richtig büffeln, was das Zeug hält, denn der Grundlehrgang steht an, die Truppmann 1 Ausbildung. Die 16-jährige Sarah Behle aus Ottlar, die hat es bereits hinter sich. Das war für sie wie für eine große Klassenarbeit zu pauken.
Ja, schon, so hatte ich es schon gemacht. Wir hatten auch natürlich jetzt durch Corona hatten wir das so ein bisschen, das hieß Blended Learning, also hatten wir das auch alles online. Sonst war es immer so, dass man sich ja da hinsetzt und dann bekommt man das da vermittelt vor Ort. Aber so saß ich dann zu Hause an meinem Schreibtisch, bin die Lernwelt durchgegangen, wo das alles drinne stand, habe mir dann ein bisschen was dazu rausgeschrieben und halt gelernt.
Tja, ohne Lernen klappt's nicht. Irgendwann wirst du eine Feuerwehrfrau sein. Dieses Ziel hatte Sarah.
Also eigentlich schon fast immer. Mein Vater ist auch in der Feuerwehr, genauso wie mein Bruder. Und da war für mich auch klar, werde ich auch in die Einsatzabteilung gehen.
Die Behles sind Mitglieder in der Ortsfeuerwehr Ottlar, der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Mit fast 20 Aktiven eine kleine, aber sehr schlagkräftige Truppe.
Es macht immer super Spaß. Wir haben eine sehr gute Gemeinschaft bei uns in Ottlar.
Das zeigte sich beispielsweise, als vor 7 Jahren das in die Jahre gekommene Feuerwehrhaus komplett renoviert und umgebaut wurde. Insgesamt leisteten damals die Kameraden ca. 2000 Stunden in Eigenleistung. Ja, schon beeindruckend. An sich ist das Dasein der Ortsfeuerwehr in Ottlar ein ruhiges. Denn so viele Einsätze gibt's im Jahr nicht. Also verglichen mit der Ortsfeuerwehr in Adorf.
Man muss ja sagen, zum Glück wenig Einsätze, aber die einen oder anderen sind doch noch da. Und mit dem neuen Fahrzeug wird es auch der ein oder andere Einsatz mal mehr, der dann auch über die Grenzen von Ottlar hinaus geht.
Erzählt David Biederbeck, der Jugendfeuerwehrwart aus Ottlar. Das neue Fahrzeug, das ist ein großes Löschfahrzeug, das die letzten Jahre in Adorf stets als das zuerst ausrückende Fahrzeug im Einsatz war. Und hier in Ottlar das alte Tragkraftspritzenfahrzeug, das TSFW, ersetzt. Für Ottlar ein großer Sprung.
Definitiv. Also da sind viele neue Geräte drauf, die man so nicht hat. Ich nenne einfach nur mal die dreiteilige Schiebleiter, die man sonst auf Lehrgängen kennt. Beim TSFW kann man sie nachher wieder vergessen, weil man nicht damit arbeitet. Jetzt ist sie wieder drauf. Das muss man nur üben. Wir haben auch einen Rettungssatz drauf. Auch das muss man üben. Auch das sind neue Herausforderungen. Und ich glaube, das ist auch das, was es spannend macht, dass man immer mal was Neues lernt und nicht in einem alten Trott mehr oder weniger bleibt. Und das macht natürlich auch Spaß, jetzt dann für die Jugendfeuerwehr auch einfach mit neuen und mehr Geräten üben zu können. Sei es auch mal einfach ein Belüftungsgerät mal anzustellen oder ähnliches, was ich viele Jahre vorher nicht machen konnte.
Zurück zur Jugendfeuerwehr und damit zu Sarah Behle. Wer mit 10 Jahren in die Jugendfeuerwehr eintritt und dann einige Jahre das Feuerwehrdasein, die Technik, die Kameradschaft dort auch spielerisch erlernt, hat es später leichter, die Grundausbildung, also die Truppmann 1-Ausbildung zu schaffen, ist Sarah überzeugt.
Ja, zum größten Teil. Ich habe schon relativ gute Erfahrungen durch die Jugendfeuerwehr damit gemacht. Aber es gab auch immer noch das eine oder andere, zum Beispiel, wie David eben schon meinte, die dreiteilige Schiebleiter. Die habe ich halt vorher noch nie gesehen. Das war dann auch was Neues für mich. Ich sag mal, der Wissensstoff, den man da vermittelt bekommt, ist schon noch mal ein bisschen größer und auch aufwendiger, als wie bei der Jugendfeuerwehr ist.
Wie, also doch eine andere Welt, die Truppmann 1-Ausbildung?
Jein, man muss schon was dafür tun, aber so richtig schwierig ist es nicht.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Sarah, die, sobald sie 17 ist, das wird in diesem Sommer soweit sein, dann auch auf Einsätze mit den Ottlarer Kameradinnen und Kameraden mitfahren darf. Darauf freut sie sich schon.
Ja, was heißt drauf freuen? Einsätze sind ja eigentlich immer was Schlechtes, aber trotzdem freue ich mich, dann damit anzupacken und mitzuhelfen und mitzufahren.
Und auf dem feuerwehrtechnischen Wissensstand von jetzt will sie nicht bleiben.
Ich will den Funkerlehrgang machen und dann ja mal gut mal gucken, ob man auch den Atemschutzgeräteträgerlehrgang macht. Und da gibt es ja noch viele Möglichkeiten, was man machen kann. Oder den Maschinistenlehrgang, muss ich da mal gucken, wie was passt, worauf ich noch Lust habe.
Vielleicht wird sie ja irgendwann auch einmal Jugendfeuerwehrwartin.
Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch, ich sag mal, der Jugendfeuerwehr weiterhin noch treu zu bleiben, wenn auch ein Zeltlager ist, dass ich damit als Betreuungsperson mitfahre. Das auf jeden Fall.
Naja, und die Zeltlager, davon schwärmt, glaube ich, jeder, der einst Mitglied einer Jugendfeuerwehr war oder noch ist.
Auch die Wettkämpfe, es macht immer Spaß und natürlich hat man auch einen Anreiz immer auf den ersten Platz und versucht natürlich sein Bestes zu geben. Und auch Zeltlager immer, auch nachts, Zeltlager. Der Discoabend hat auch immer sehr viel Spaß gemacht.
14 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 18 Jahren sind zurzeit in der Ottlarer Jugendfeuerwehr mit von der Partie, wobei nicht alle aus Ottlar stammen. Denn, David Biederbeck?
Wir sind mit Deisfeld, Giebringhausen und Stormbruch zusammen. Eine Jugendfeuerwehr, die Jugendfeuerwehr Vorobland nennen wir uns auch.
Geübt wird jedoch in Ottlar. Die Kinder aus Giebringhausen, die werden mit dem Feuerwehrwagen gebracht, weil nämlich David Biederbecks Stellvertreter aus dem Dorf stammt. Die Fahrdienste aus Deisfeld und Stormbruch wiederum werden von Eltern übernommen. Niemand aus den Reihen der Jugendfeuerwehr Vorobland, betont der Jugendfeuerwehrwart, wäre halbherzig dabei. Ausnahmslos alle hätten viel Spaß. Das kann Sarah nur bestätigen, wenn sie an ihre Jugendfeuerwehrzeit zurückdenkt.
Eine sehr schöne und spannende Zeit. Also auch jeder Übungsabend. Wir haben immer Freitagsabend, Übungsabend. Es hat immer Spaß gemacht. Es war immer ein gutes Thema. Ich bin nie nach Hause gegangen, habe gedacht, so, heute war aber nicht so gut. Ich bin immer eher nur nach Hause gegangen, habe zu meiner Mutter gesagt, ja, wir haben heute das und das gemacht. War immer schön.
Sarah ist auch, sage ich mal, vielleicht eine Ausnahme, weil sie halt wirklich von zu Hause auch schon geprägt ist, was super ist. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich auch Eigeninitiative gezeigt. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, sie geht jetzt noch zur Schule und weiß auch nicht, wo sie beruflich hinschlägt. Und wenn auch ein Studium oder Ähnliches kommt, dann kann es halt sein, dass man wieder welche verliert, vielleicht auch wieder nachher dazu gewinnt. Das ist halt echt nicht einfach und vor allen Dingen auch, gerade auch, wenn ich das jetzt, mein Schwager, der ist im letzten Jahr Vater geworden, wenn man das dann sich anschaut, wenn Familie dazukommt, dann ändern sich auch schon mal Prioritäten. Und das natürlich mit einem sehr aktiven Hobby der Feuerwehr und was natürlich auch Engagement bedeutet, hinzukriegen, ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, da tun wir alles dafür, dass wir das irgendwie versuchen hinzukriegen.
Eine Herausforderung für jeden, der eine Jugendfeuerwehr betreut. Und was sollte wiederum jeder Jugendliche wissen, der darüber nachdenkt, von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr überzutreten, David Biederbick?
Die müssen eigentlich nur wissen, dass es mehr oder weniger rein von der Kameradschaft genauso weitergeht wie in der Jugendfeuerwehr, dass sie da gut aufgehoben sind, dass sie mehr oder weniger bei allen Aufgaben unterstützt werden, bis dass sie selber so ausgebildet sind, dass sie die Aufgabe auch übernehmen können. Und deswegen ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass sie auch wissen, dass man keine Scheu davor haben muss und keine Angst und auch keine Angst vor irgendeinem Einsatz haben muss, weil man kann immer noch sagen, nein, ich will da jetzt nicht mit hin, das ist mir ein bisschen zu hart oder ich bin noch nicht so weit. Von daher ist es, glaube ich, das, was entscheidend ist, dass wir für jeden eine Aufgabe haben und auch für jeden die bestmögliche Ausbildung, individuelle Ausbildung vor allen Dingen auch geben können.
Bei uns am Diemelsee ist hier die Podcast-Lokalradio-Show. Weil so unter uns, sind Sie mittlerweile eigentlich auf ein E-Fahrzeug umgestiegen? Aber mit Sicherheit haben Sie sich mit dieser Frage, ob für Sie nämlich eine Anschaffung eines solchen Fahrzeugs überhaupt sinnvoll erscheint oder nicht, auseinandergesetzt, oder? Wette ich zumindest. Allein im letzten Jahr waren in Deutschland 13,6% der Neuzulassungen reine Elektroautos. 12,4% wären Plug-in-Hybrid, die ja kurze Strecken elektrisch fahren können. Noch 2019 waren diese beiden Antriebsarten, also reine E-Autos und Hybridfahrzeuge, zusammen nur auf 3,1% gekommen. Für den Durchbruch der Elektromobilität sind natürlich ausreichend öffentliche Ladestellen nötig. Und genau jetzt kommt die EWF ins Spiel. Unser heimischer Energieversorger, die Energie Waldeck-Frankenberg. Um eine solche öffentliche Ladestelle der EWF zu finden, müssen wir hier in der Gemeinde Diemelsee gar nicht lange suchen.
Genau, also am Diemelsee haben wir eine Ladesäule zur Verfügung gestellt, direkt am See, sehr schön gelegen. Da kann man also wirklich schön am See spazieren gehen, auf dem Diemelsteig und dann einfach nebenbei laden.
Verrät Marc Plassmann von der EWF. Mehr noch, Strom direkt an der Säule am Diemelsee zu laden, ist nicht einmal teuer.
Wir haben sehr günstige Preise an unseren Ladesäulen von zurzeit 33 Cent die Kilowattstunde. Das kann man dann einfach mal umrechnen, wenn ein Fahrzeug 15 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometern verbraucht, dann sind wir bei einem sehr günstigen Verbrauch, was man an der Tanksäule weitaus mehr bezahlt.
So, und nun kommen Sie. Vor allem Münzen müssen in die Ladestation auch nicht eingeworfen werden. Geht auch gar nicht.
Man hat an unseren Ladesäulen sehr viele Möglichkeiten, den Ladevorgang zu bezahlen. Wir sind in einem großen Verbund, dem Ladenetzverbund. Da sind über 150.000 Ladepunkte mit unserer Ladekarte erreichbar. Weiterhin kann der Kunde das sogenannte Ad-hoc-Laden nutzen, das heißt also per Kreditkarte oder per PayPal demnächst kann der Kunde dort seinen Ladevorgang starten.
Daniel Kinzel ist genau wie sein Kollege Marc Plassmann Ansprechpartner in Sachen E-Mobilität bei der EWF. Nun erleben wir ja derzeit einen wahren E-Fahrzeug-Boom. Gründe dafür gibt es natürlich viele, vielleicht mal zwei. Zum einen natürlich die hohen Förderungen der Bundesregierung und zum anderen auch die Vielzahl an neuen Modellen. Ein dritter Grund liegt für Daniel Kinzel ganz klar auf der Hand. Die steigende Reichweite. Ja gut, das sah ja vor ein paar Jahren noch gänzlich anders aus.
Ja, es hat sich schon deutlich verändert. Also wir selber haben noch einen E-Golf der ersten Stunde auch hier im Fuhrpark im Einsatz, der für unsere Zwecke völlig ausreicht. Der hat noch eine kleine Batterie mit 24 Kilowattstunden. Das sind dann übersetzt im Sommer ungefähr 150 Kilometer Reichweite, im Winter dann etwas weniger. Reicht für uns völlig aus im Betrieb. Die neueren Fahrzeuge, die eigentlich jetzt Stand der Technik sind, werden mit Batterien von 40 Kilowattstunden aufwärts ausgeliefert. Das bedeutet, man hat da schon die doppelte Reichweite, also sprich ja 300 Kilometer aufwärts. Was für den Privatmann in der Regel ja auch ausreicht. Und die Ladegeschwindigkeiten, selbst an unseren AC-Ladesäulen, geben es ja schon her, dass man innerhalb von einer Stunde ungefähr 150 Kilometer Reichweite auch wieder nachtanken könnte. Und das bei den Standorten, die wir hier bedienen, da kann man auch eine Stunde sehr gut irgendwo verbringen, egal ob es jetzt in der Innenstadt in Korbach ist, am Diemelsee, am Twistesee, am Edersee. Also wir haben ja sehr viele Gebiete, wo man die Zeit auch gut rumkriegt.
Keine Frage, der komplette Landkreis Waldeck-Frankenberg ist einfach schön. Besonders schön natürlich hier bei uns am Diemelsee, versteht sich.
Wir sind ja hier ein sehr ländlicher Landkreis. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Supercharger mit über 100 kW Leistung, wo man als Kunde vielleicht nur mal eben eine Zigaretten- oder eine Kaffeepause machen möchte und dann möglichst schnell wieder weiterfahren möchte, sondern wir haben ja hier sehr viele Standorte, wo man wirklich auch verweilen möchte, wo man gezielt hinfährt, um eben dort auch Zeit zu verbringen. Deswegen sind wir bei den AC-Ladesäulen mit 22 kW geblieben. Die Frage stellt sich dann natürlich schon nicht nur, wie lange bleibt der Kunde vor Ort, sondern wie viele Kunden fahren denn tatsächlich auch diesen Standort an?
Ja, ich denke schon. Im Sommer werden vermutlich viele die Säule am Diemelsee nutzen. Zuletzt stieg ja bundesweit die Zahl der neuen E-Autos so schnell, dass es sogar Bedenken gibt, ob der Ausbau der Ladestellen Schritt halten kann.
Natürlich. Der Bedarf ist da. Wir gucken auch sehr genau hin, wo der Bedarf da ist. An den unterschiedlichen Standorten. Wir haben es zunächst mal so gemacht, dass wir jeder Gemeinde eine Ladesäule zur Verfügung gestellt haben. Natürlich sieht man den Anteil der Neuzulassungen an E-Fahrzeugen. Da gucken wir zum einen drauf. Zum anderen gucken wir natürlich drauf, wie unsere Ladesäulen genutzt werden, zu welchen Zeiten sie genutzt werden, welche Mengen dort drüber abgegeben werden. Und werden dann natürlich Standortanalysen machen, wo weiterer Bedarf erforderlich ist.
Erklärt Marc Plassmann und gibt bei diesem Punkt allerdings zu bedenken.
Über 85% der Ladungen finden zu Hause statt. Das macht auch Sinn. Zu Hause hat man Zeit. Das ist bei uns im Landkreis vielleicht bei den vielen Übernachtungsherbergen natürlich auch ein bisschen anders. Wir haben auch viele Anrufe von Gaststätten, von Hotels, die auch Ladelösungen zur Verfügung stellen. Unsere öffentlichen Ladesäulen sind Ergänzung dazu. Das heißt, natürlich auf der einen Seite müssen wir auch gucken, dass eine Säule wirtschaftlich läuft. Zum anderen wollen wir natürlich auch gute Standorte abdecken. Und da gucken wir schon genau dahin, wo Bedarf da ist. Ob jetzt in Schweinsbühl an der Loipe eine Ladesäule hinkommt, sehe ich jetzt im Moment Stand heute noch nicht.
Naja, kann ja noch kommen, vielleicht irgendwann. Aber heißt es nicht immer, man könne einfach das Auto an der Steckdose auch aufladen? Lohnt sich denn überhaupt die Anschaffung einer Wallbox, Marc Plassmann?
Da darf ich Ihnen mal eine Gegenfrage stellen. Würden Sie 3 Elektroföhns nachts für einige Stunden in der Garage laufen lassen? Sicher nicht. Und das ist ungefähr vergleichbar mit der Ladeleistung eines Fahrzeugs. Also aus Sicherheitsgründen ist es absolut empfehlenswert, eine Wallbox zu nehmen, die die Leistung gleichmäßig aufteilt, die natürlich andere Steckkontakte hat und auch besser auch vom Handling ist. Darüber hinaus gibt es bei einer Wallbox viele Features, die auch interessant sind, zum Beispiel das Einbringen mit in eine PV-Anlage, um den eigenen Strom zu nutzen. Also es sprechen viele, viele Faktoren dafür, eine Wallbox zu installieren.
Vor allem, sie nimmt ja nicht einmal viel Platz weg und heißt Wallbox, Daniel Kinzel,
weil... Weil die in der Regel im Privatbereich an die Wand gehangen wird, in der Garage, im Carport. Gibt es natürlich auch als Säulenvariante, ist dann umgangssprachlich trotzdem die Wallbox. Dient eigentlich der Ladung des Fahrzeugs zu Hause. Gibt es unterschiedliche Ausführungen, etwas größer als ein Schuhkarton, aber viel mehr muss das nicht sein. Ist natürlich nach oben offen, je nachdem, was man so haben möchte als Kunde.
Und wo gibt es eine solche Wallbox?
Wir empfehlen da immer als erstes den Elektrofachbetrieb anzusprechen, der auch für die Installation zuständig ist. Sollte dieser keine Box auf Lager haben, kann er sich gerne auch bei uns melden und eine Box über uns beziehen. Aber ein Verkauf an Endkunden findet zurzeit nicht statt.
Sie merken, die EWF begleitet Sie gerne auf Ihren elektromobilen Wegen von A wie Anmeldung an der Ladestation bis Z wie Zuhause-Laden. Bleibt noch abschließend der Blick in die Zukunft, in unsere Podcast-Glaskugel. Wohin wird denn die E-Mobilitätsreise gehen? EWF-Experte Daniel Kinzel hatte eine klare Einschätzung.
Grundsätzlich gehen wir stark davon aus, dass die Entwicklung, die wir in den letzten 2-3 Jahren erleben, keine Dynamik verliert, sondern dass das genauso weitergeht. Wir sehen durch die staatlichen Förderprogramme, dass selbst viele Kunden, die noch gar kein E-Fahrzeug haben, sich zum Beispiel schon eine Wallbox haben fördern lassen, um eben in den nächsten Jahren vielleicht bei einer Neuanschaffung auch ein Hybrid- oder ein vollelektrisches Auto sich zu kaufen. Das wird dazu führen, dass natürlich deutlich mehr Kunden als heute elektrisch fahren werden. Wie der Kollege schon sagt, empfehlen wir und gehen wir auch stark davon aus, dass ein Großteil dieser Kunden zu Hause laden wird. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich, also die Planungen oder Projekte laufen ja auch schon, die Anzahl der öffentlichen Ladestationen auch in den nächsten Jahren noch ausbauen.
Da freuen wir uns schon drauf, wenn zu den bisher 35 EWF-Ladestationen im Landkreis noch die eine oder andere das Netz der Ladestationen dann komplettiert. Und Marc Plassmann gehen beim Blick in die Zukunft noch diese Gedanken durch den Kopf.
Ich sehe noch viel Potenzial in der Entwicklung von intelligenten Netzen, von Autos als Speicher nutzen. Das wird auch manchmal vergessen. Aber es bleibt und ist eine Herausforderung für uns. Wir gucken genau hin. Wir passen uns nicht nur dem Bedarf an. Wir wollen natürlich auch vorausschauen, planen. Wir bleiben am Ball.
Übrigens, wenn Sie ein oder gar mehrere E-Fahrzeuge besitzen, dann können Sie damit über die EWF sogar Geld verdienen. Klingt gut, ne? Ist es auch. Das funktioniert so. Möglich ist dies nämlich im Rahmen der sogenannten Treibhausgasminderungsquote. Ist ein langes Wort. Treibhausgasminderungsquote. Und weil es zu lang ist, kann man es auch abkürzen. Dann ist es nämlich die THG-Quote. Da Sie aber nun Ihr E-Fahrzeug nicht selbst für diesen THG-Quotenhandel anmelden können, kümmert sich wer darum? Eben die EWF. Unser Korbacher Energieversorger stellt für Sie den Antrag beim Umweltbundesamt und erledigt für Sie die Bündelung und den Verkauf dieser CO2-Quoten. Ihre THG-Quote können Sie jedes Jahr neu erhalten. Und selbst wenn Sie bislang nicht Kunde der EWF sein sollten, können Sie Ihre Quote über die EWF vermarkten lassen. So, und wenn Sie sich hierzu entschließen und auf der Homepage registrieren lassen, dann sichern Sie sich einen EWF-Klimabonus in Höhe von 255 Euro. Also, worauf noch warten? Alle Infos dazu gibt's auf der Homepage ewf.de/klimabonus. Keine Frage, E-Autos sind energieeffizienter, emissionsärmer und dadurch deutlich umweltfreundlicher. Und, Marc Plassmann?
Das sind nicht die nackten Zahlen, die Verbrauchsdaten, das günstige Fahren. Was mich tatsächlich fasziniert an E-Mobilität, ist der Fahrspaß. Das leise Fahren macht mir Spaß. Also das Fahren selber, der Fahrspaß, der wird manchmal oft bei der ganzen Diskussion vergessen.
Mittlerweile bieten doch alle Autohersteller auch E-Modelle an. Natürlich diese beiden Häuser aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt genauso. Auch da gibt's natürlich eine Auswahl. Zugegeben etwas teurer in diesem Segment, aber mit Hilfe von oben haut's ja in jedem Fall hin.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
Hier ist die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Wer auf das Flechtdorfer Wappen schaut, entdeckt ja sofort die beiden Türme des Klosters. Einst war hier eine Benediktinerabtei untergebracht. Das ist aber schon ganz, ganz lange her. Im 16. Jahrhundert lebten hier nur noch drei Mönche. Der letzte Abt, Balthasar Hachmeister, wurde 1580 wegen seines lasterhaften Lebenswandels, wie es heißt, abgesetzt. Mit anderen Worten, der Mann wurde hochkantig rausgeschmissen. Nachdem der letzte Mönch Hubert Figge 1598 gestorben war, wurde 1602 das Vermögen des Klosters eingezogen. Feierabend. Das Klostergut wurde als gräfliche Domäne weitergeführt und die Klostergebäude wurden zum Hospital für arme und alte Kranke umgewandelt. Die Klosterkirche diente als evangelische Gemeindekirche, nun daran hat sich bis heute nichts geändert. Und es mag nun um die Jahrtausendwende gewesen sein, als eine junge Frau aus Korbach, Sabine Herrendorf, nach Flechtdorf zog, um dort zu bleiben, der Liebe wegen. Sie heiratete, heißt seither Sabine Tepel-Herrendorf, und war von dem Kloster seit dem ersten Blick fasziniert.
War vielleicht vor 10 Jahren, wo ich angefangen habe, hier Meditationskurse zu machen, und dann kriegt man so eine Vorstellung von so einem tollen Ort.
Dieser tolle Ort, nämlich das Kloster, gehört heute dem Förderverein Kloster Flechtdorf, der das Anwesen 2007 ersteigerte. Der Verein kümmert sich nun um die verbliebenen und damals doch sehr vernachlässigten Gebäude. Kümmern heißt, der Verein setzt sich sehr erfolgreich für die Restaurierung und die Nutzung der ehemaligen Klosteranlage, sowohl ideell als auch materiell ein. Ein Nutzungskonzept, das die Geschichte des Klosters berücksichtigt, das wurde auch schon erstellt. Seit 2009 werden nun Sanierungsarbeiten durchgeführt. Das Engagement wurde auch bereits belohnt. Vor 7 Jahren ging der Hessische Denkmalschutzpreis an den Förderverein Kloster Flechtdorf. Zurück zu Sabine Tepel-Herrendorf, die inzwischen den Vorsitz dieses Fördervereins innehat.
Wir sind hier oben in den Räumen, kleine Gruppen, meistens über die Volkshochschule organisiert, weil ich da sowieso Entspannungskurse anbiete. Und dann hat sich natürlich hier diese Räumlichkeiten angeboten.
Hier zur Seite steht als zweiter Vorsitzender Olifas Gerold. Er empfindet die Gebäude als
Kloster, das heißt Wurzeln von christlicher Gemeinschaft, sicherlich, aber es ist eben kein sakraler Ort. Insofern ist es auch gestaltbar. Das macht den Reiz aus und es bringt viel der Atmosphäre mit, was Menschen berührt.
Wir machen halt auch mal so ein Wochenende hier, so Entspannung hinter Klostermauern. Das wird echt gerne angenommen und da ist schon schön. Kann man das Tor zumachen und sich hier drin gut gehen lassen.
Ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Wochenende hinter Klostermauern. Auch für Jugendliche und junge Erwachsene, betont Ulifas Gerold.
Also gut beruhigend. Da kann man auch ausgelassen feiern, aber man kann auch gut zur Ruhe kommen. Das ist was, was Jugendliche schon auch schätzen.
Für junge Gäste ist doch gewiss WLAN im Kloster ein ganz großes Thema. Fraglich nur, ob es das hier überhaupt gibt, WLAN.
Doch, WLAN gibt es in der Tat. Offenes Gast-WLAN gibt es. Aber es ist natürlich auch mehr als so eine Retro-Veranstaltung. Wir spielen jetzt mal Mittelalter oder so. Das könnte man hier vielleicht auch machen. Muss man aber nicht. Die Räume haben schon eine eigene Atmosphäre. Das ist halt auch nicht nur der Gruppenraum mit gelben Stühlen und daneben ist der Gruppenraum mit blauen Stühlen, sondern es ist halt, jeder Raum ist anders und gibt auch andere Nutzungsmöglichkeiten her. Also ob das der Raum der Stille ist mit dem uralten Gewölbe und eher gedrungen oder der große offene Raum im Dormitorium. Jeder findet so seine Lieblingsorte und das sagen uns auch beispielsweise Betriebe, die das für Schulungen inzwischen nutzen, also für Schulungstage, dass das eine Besonderheit ist, dass dieser Raum selber zwar nicht das Thema überformt, aber solche Auszeiten, die sich Betriebe auch in Schulungssettings nehmen, sehr, sehr gut unterstützt. Das ist, glaube ich, was man gut nutzen kann und was man anbieten kann.
Genau über solche Fragen wie, was man anbieten kann, was dafür auch notwendig ist, macht sich der Förderverein Kloster Flechtdorf sehr intensiv Gedanken, erzählt Sabine Tiepel-Herrendorf.
Auf der Suche sind wir eh immer, ne? Was kann man für Veranstaltungen hier machen, wie wird das Ganze mal verändert, was gibt es für neue Bauabschnitte, was ist wichtig, so unsere Herbergszimmer, dass man die ausweiten, dass dann mehr Leute hier übernachten können, sowas.
Der Verein besteht aus gut 300 Mitgliedern.
Da sind viele engagierte Menschen bei, die zwar auch ganz unterschiedliche Ziele haben, was man mal so mit diesen Räumlichkeiten machen will, aber ich denke, die haben schon ganz viele gute Ideen, kann man gut miteinander verknüpfen.
Viele mit unterschiedlichen Ideen, das klingt ja doch ein wenig nach einer sehr heterogenen Gruppe.
Ja, absolut, aber das hat halt auch so seinen Charme, dass halt so jeder für sich im Hinterkopf hat, was er hier so gerne machen möchte.
Der Jahresbeitrag des Fördervereins ist äußerst gering, er liegt gerade einmal bei 15 Euro pro Person, für eine Familie bei 20 Euro. Im Jahr wohlgemerkt. Ich betone es nochmal extra. Menschen mit Ideen, die nicht nur darüber reden, sondern auch bei der Umsetzung derselben mit anpacken, die sind hier stets willkommen. Sabine Tiepel-Herrendorf wünscht sich von Mitgliedern,
dass die sich möglichst engagieren. Also es ist halt immer schön, wenn man so einen aktiven Stamm von Mitgliedern hat, ne, die dann wirklich kommen können und sagen, ich wünsche mir eine tolle Veranstaltung hier im Kloster oder mal ein Schweigeseminar oder.
Wenn wir jetzt mal vom Schweigen absehen, mögen Sie auch Mitglieder, die durchaus auch mit einer Flex umgehen können und mit einer Bohrmaschine?
So was ganz Praktisches ist immer gern gesehen. Das stimmt. Hier gibt es natürlich jede Menge Aufgaben. Ja. Das ist ja auch vielleicht das Schöne daran, dass eigentlich jeder mit seinen Fähigkeiten hier was machen kann.
Worauf noch warten? Mehr Infos zur Geschichte des Klosters, zum Förderverein wie auch Veranstaltungen und alle Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage kloster-flechtdorf.de. Ich überlege gerade, wie sich wohl das Kloster Flechtdorf weiterentwickeln wird. Nun, Ulifas Gerold und Sabine Tiepel-Herrendorf, die haben da so ihre Träume.
Ja, der Traum klingt so, dass das ein Ort ist in einem Dorf und dass die Menschen dieses Ortes auch davon profitieren, als einen Ort für sich in Besitz nehmen. Das wäre mir wichtig und bleibt uns, glaube ich, auch wichtig. Aber dass es eben auch Leute in der Region nutzen und für ihre Zwecke, für sich Veranstaltungsformen entdecken. Es wird und soll ein kultureller Ort bleiben, also mit Kulturveranstaltungen besetzt. Aber so dieser Bereich Tagung, Fortbildung, Seminararbeit ist schon auch ein Teil dieses Traums.
Ich denke, das ließe sich damit kombinieren. Aber ich stelle mir noch so eine Gastronomie vor mit lecker Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen. Vor Corona haben wir so 14-tägig von Frühjahr bis Herbst Kaffeebetrieb gehabt. Das war sehr schön. Das haben die Leute aus dem Ort genutzt. Die kamen auch von weiter her. Ich denke, das macht dann schon so ein bisschen die Besonderheit von diesem Ort aus. Und den, denke ich, müssten wir uns auch irgendwie bewahren. aber so zu öffnen und dass das im Prinzip jeden Tag genutzt werden kann von unterschiedlichen Gruppen, unterschiedliche Leute von verschiedenen Altersgruppen, wäre doch toll. Also so stelle ich mir das vor, dass man das hier nutzen kann von allen Seiten.
Seit unsere Podcast-Lokalradioshow bei uns am Diemelsee vor 3 Jahren an den Start ging, ist die Rode-Gruppe aus Korbach-Meinringhausen, die ja hier in Adorf den Steinbruch betreibt, als Medienpartner mit von der Partie. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und damit wir alle dieses Unternehmen noch besser kennenlernen, stellen wir hier nicht nur einzelne Bereiche der Gruppe vor, sondern auch einzelne Mitarbeiter. So frei nach dem Motto, eine oder einer von uns, von Rode. In dieser Ausgabe ist es Arno Rasmus. Seit 20 Jahren ist der gebürtige Korbacher für Rode tätig und das im Einkauf. Wer sich jetzt fragt, was kaufen denn die als Straßen- und Gleisbauunternehmen so ein? Darüber klärt uns jetzt Arno Rasmus auf.
Wir im Einkauf sind ja zu dritt. Ich habe noch 2 Kollegen, die mit mir das zusammen jeden Tag hier gut ruppen, wie man sagt. Wir sind eigentlich zuständig für sämtliche Materialien, sämtliche Nachunternehmerleistungen. Das geht los bei einer Straßenbaumaßnahme mit der Verkehrssicherung, also dass Umleitungstafeln stehen, wie die neue Verkehrslenkung dann ist. Das machen wir selber nicht. Da gibt es auch Fachfirmen, die das machen. Da gibt es sehr viel Technisches zu beachten. Ja, bis dann letztendlich Pflasterarbeiten, die wir teilweise selber nicht ausführen, oder andere sogenannte Gewerke wie eine Straßenmarkierung, die auf die Straße aufgebracht wird, was auch wieder Fachfirmen machen, die wir kennen. Also die müssen wir teilweise, ich sag mal so, einkaufen. Angebote von denen liegen dann schon vor, wenn so eine Baumaßnahme kalkuliert wird bei einer öffentlichen Ausschreibung. Und mit denen gehen wir dann im Nachgang halt in die Verhandlungen. Wir müssen erstmal gucken, ob die das auch in den Terminen, die wir vorgegeben kriegen, wie die Maßnahme dann abgewickelt werden soll, ob die das terminmäßig auch hinkriegen. Und dann natürlich der Preis für uns als Kaufleute spielt auch eine Rolle.
Nachvollziehbar. Doch diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist für Arno Rasmus beruflich durchaus herausfordernd.
Also erstmal Corona, teilweise auch durch verschiedene Materialien oder Rohmaterialien, ich sag mal im Kunststoffbereich, Granulate, die sonst auch schon mal aus dem chinesischen Raum gekommen sind, was dann nicht so geklappt hat, weil teilweise die Schiffe nicht auslaufen konnten, in den großen Häfen halt gelegen haben. Und Corona-bedingt dann, dass der Seeweg gar nicht genutzt werden konnte. Plus eben, dass nicht nur die Chinesen, dass auch andere Länder mittlerweile diese Sachen extrem aufkaufen. Also eine Materialverknappung, Rohmaterial gab es jetzt im Kunststoffbereich zum Beispiel, was ganz extrem gewesen. Was dann natürlich auch eine Preissteigerung mit sich bringt. Jetzt natürlich der Ukraine-Krieg, neben dem, was da menschlich passiert oder schon unmenschlich zu nennen, natürlich auch jetzt ein Problem mit der ganzen Energiesache, um es mal so auszudrücken, dass man da jetzt neue Lieferquellen erschließen muss. Und natürlich auch damit, die sehen wir an den Tankstellen jeden Tag die Preisexplosion nach oben.
In der Folge?
Wir müssen jetzt also mehr Zeit aufwenden, wenn wir verschiedene Sachen zum Beispiel einkaufen, besorgen sollen, weil auch unsere Vorlieferanten dann mehr Zeit brauchen, um Material oder beziehungsweise um irgendwelche Leistungen erbringen zu können. Das ist natürlich schon die Zeiten, die man auch dann kriegt im Bauzeitenplan, muss sich oftmals verschieben drauf. Dann müssen die Baustellen neu koordiniert werden. Aber da halten wir dann ganz schnell Rücksprache mit den zuständigen Bauleitern bei uns im Haus und versuchen das dann vernünftig auf die Reihe zu kriegen, muss man sozusagen.
Das ist natürlich nicht immer leicht, insbesondere dann nicht, wenn Materialien nur schwer zu bekommen sind, wie zum Beispiel.
Also Stahl gehen die Preise nach oben, sehr, sehr lange Lieferzeiten. Holzbereich, was bei uns im Tiefbau nicht unbedingt so die Rolle spielt, da gibt es auch riesengroße Probleme. Das sind so die, ja, sag ich mal, Knackpunkte im Augenblick.
Nur durch die Materialknappheit und durch die zeitlichen Verzögerungen bei der Lieferung von Produkten, die für den Straßenbau ja nun einmal dringend notwendig sind, lässt sich für Arno Rasmus manches Projekt nur sehr schwer preislich kalkulieren.
Das Problem haben aber auch unsere Mitbewerber, sprich die ganzen anderen Baufirmen. Der Staat bemüht sich auch, dass man eine sogenannte Preisgleitung jetzt einrichten kann. Das heißt, Preise, die man jetzt kalkuliert oder die vor dem Ukraine-Konflikt kalkuliert worden sind, beziehungsweise Aufträge, die wir von letzten Jahr noch haben, was Überhang ist, wo die Preise ja jetzt kaufmännisch hinten und vorne nicht mehr passen, also wir das gar nicht mehr so mit unseren Lieferanten dargestellt bekommen. Da muss man natürlich gucken, was ist jetzt irgendwo an mehr Aufwand oder mehr Geldeinsatz, was wir jetzt haben. Im Augenblick haben wir erstmal das Problem, wir müssen es vorfinanzieren, können wir Gott sei Dank, dass die Baustellen erstmal laufen, weil wir können ja nicht die Arbeiten einstellen und warten, wie das alles entwickelt. Es muss ja draußen weitergehen. Wir haben Bautermine, die wir einhalten müssen. Ja, unsere Leute müssen wir auch beschäftigen.
Da muss Arno Rasmus schon hier und dort ein wenig basteln und mit sehr viel Geduld arbeiten. Aber
wenn man eine etwas längere Terminfrist so weit dabei berücksichtigt, dann kriegen wir es schon irgendwo hin, ja.
Das ist doch die Hauptsache. Auf Rode ist eben Verlass. In einen anderen Bereich der Unternehmensgruppe zu arbeiten, das wäre für Arno Rasmus nicht erstrebenswert. Warum auch? Ihn reizt seine Tätigkeit als Einkäufer bei Rode heute genauso sehr wie am ersten Tag.
Es ist nicht immer, sagen wir mal, derselbe Alltagstrott irgendwo. Jede Baustelle hat, auch wenn die Materialien oder die Dienstleistungen gleich sind, wieder andere Anforderungen. Dann natürlich das Arbeiten hier im Team, ob das die Bauleiter sind, ob das die Kollegen draußen sind. Das macht schon irgendwo Spaß, das ist schon in Ordnung. Es ist nicht nur irgendwas Stures. Man hat den ganzen Tag irgendwo Kontakt, wenn auch nur über Telefon oder auch mal in persönlichen Beratungen, die wir so weit durchführen. Und wir natürlich merken, dass alle an einen Strang ziehen und alle eigentlich das Optimum wollen.
Das Optimum wollen. Ja, da sagt er was. Und damit das Optimum, also das Beste, auch von den Rode-Mitarbeitern geleistet werden kann, muss natürlich das Betriebsklima stimmen. Ist klar, wäre das im Keller, würde natürlich gar nichts laufen. Ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Gegenseitige Wertschätzung wird hier bei Rode großgeschrieben.
Ja, die erfahren wir hier eigentlich auch jeder, weil, wie gesagt, man ein offenes Verhältnis hat bis zur Geschäftsführung hoch, wenn Probleme sein sollten, dass man da sprechen kann mit den Kollegen untereinander. Also das muss ich wirklich sagen, auch die Events, die die Firma Rode macht, also Weihnachtsfeiern, gut, letzten Jahre jetzt nicht, wegen Corona, da gab es eben andere Vergünstigungen, aber so diese, ich sag mal, Familienfeiern, wir sind eine Rode-Familie, das ist wirklich schon toll und das festigt auch den Zusammenhalt und erfährt bei mir sehr große Wertschätzung. Ich denke mal, auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen wird es genauso gesehen.
So, dass Arno Rasmus voll Überzeugung abschließend sagt:
Ich fühle mich hier sehr wohl in dem Team. Eigentlich toll, von der Geschäftsleitung zu jedem anderen Kollegen gutes Verhältnis. Also ich bin hier gut aufgehoben. Ich möchte gerne hier bleiben bis zur Rente.
Ach übrigens, wenn Sie auch ein Teil der Rode-Familie werden möchten, schauen Sie doch einfach mal auf dieser Homepage vorbei. www.rode-bau.de und dann einfach auf den Punkt Karriere klicken. Der Bauhof der Gemeinde Diemelsee kümmert sich um die Wege, die Grünanlagen der Gemeinde, die öffentlichen Gebäude. Gut, das sind jetzt nur einige Beispiele. Über die unterschiedlichen Einsatzbereiche haben wir hier im Podcast bei uns am Diemelsee auch schon bereits gesprochen. Die Jungs sind allesamt so gut ausgelastet, dass sie sich über Franz Josef Schäfer sehr freuen. Der 50-jährige gelernte Heizungsbauer und Installateur ist nämlich seit dem 1. April der Neue im Bauhofteam. Eine große Unterstützung. Verglichen mit seinem alten Job kann Franz Josef Schäfer nur sagen:
Ist nicht mehr ganz so stressig wie vorher. Man hat den Kontakt zu den Kunden nicht mehr ganz so, die dann auch schon mal viel genervt haben, die Kunden.
Ja, ungeduldige und unzufriedene Kunden mögen die Arbeitsstimmung trüben. Nun, hier ist das natürlich anders. Die Kunden sind in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Diemelsee und, nicht zu vergessen, die Touristen. Letztere sind in aller Regel sehr entspannt und gut drauf, genau wie das Bauhofteam.
Sind alle super nett, helfen mir, wo es eben geht, soweit wie sie mir helfen können. Bin sehr zufrieden mit meinen Arbeitskollegen.
Die ersten Apriltage waren für Franz Josef Schäfer noch etwas anstrengend.
Mit dem guten Mann, der jetzt glücklicherweise in Rente gehen darf, habe ich die ganzen Gebäude in der ganzen Gemeinde Diemelsee nacheinander abgefahren. Mir qualmt dann abends einfach nur doch der Kopf.
Ist eben noch alles neu. Im Team gemeinsam zu arbeiten, das gefällt Franz Josef Schäfer.
Da laufen alle handwerklichen Geschicke also zusammen, vom Schreiner bis zum Elektriker über den Heizungsbauer. Und jeder muss jedem halt helfen.
Er sei immer in Action.
Wir haben auch in Heringhausen schon den Rasen gemäht, was dann auch mal gemacht werden muss. Sehr abwechslungsreich.
Und noch eine Institution neben dem Bauhof freut sich auf die Unterstützung von Franz Josef Schäfer. Die Ortsfeuerwehr Adorf, der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Denn Franz Josef Schäfer ist auch ehrenamtlich Feuerwehrmann. Der kann nämlich auch tagsüber ausrücken, während sich viele der Kameradinnen und Kameraden berufsbedingt nicht in der Gemeinde aufhalten können.
Ja, das war eine mit der Bedingung, dass man in der Feuerwehr Mitglied ist. Und da ich auch aktiver Atemschutzgeräteträger bin, war das wahrscheinlich noch ein Grund mehr, dass sie gesagt haben, wir möchten den jungen Mann noch gerne einstellen.
Jeden Tag lernt er die Gemeinde mit ihren 13 Dörfern immer besser kennen.
Sehr interessant, muss ich schon sagen. Eigentlich fahre ich überall gerne hin.
Und deshalb präsentierte Franz Josef Schäfer auch bereits seiner Familie seine neue Wirkungsstätte.
Ich habe meiner Familie schon mal so ein bisschen gezeigt, wo ich arbeite, wo ich für verantwortlich bin und sind dann auch am Strandbad in Heringhausen gewesen. Und Strandpromenade mal dran entlang gegangen, war schon schön.
Na dann, auf eine schöne Zeit auf dem Bauhof der Gemeinde Diemelsee. Herzlich willkommen, Franz Josef Schäfer. So, liebe Leute, wir sind am Ende dieser Ausgabe unserer Podcast-Lokale-Radio-Show bei uns am Diemelsee angelangt. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig und liegt mir sehr am Herzen. Sie müssen wissen, ich bin überzeugter Blutspender für das DRK. Jede Blutspende ist wichtig und rettet Leben. Jeder von uns kann selbst ganz plötzlich in die Situation geraten, auf Blutkonserven angewiesen zu sein. Man wünscht es niemanden, aber es kann passieren. Daher, wenn Sie es gesundheitlich können und am 22. Juli, das ist ein Freitag, der letzte Schultag, zwischen 15 und 19:30 Uhr Zeit haben, schauen Sie bitte in der Dansenberghalle in Adorf vorbei und retten auch Sie durch Ihre Blutspende Leben. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Die Sommerferien hier in Hessen stehen ja nun unmittelbar bevor, nicht mehr lange hin. Wir können ja schon die Tage zählen. Bleibt gesund, genießt die warmen Tage am oder auch im Diemelsee, im Familien- und Erlebnisbad in Heringhausen oder auch im Freibad in Faschbeck. Im August hören wir uns wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Bei uns am Diemelsee wurde präsentiert von der EWF, der Energie Waldeck-Frankenberg und der Rode-Gruppe.